Asta e asta folie. Ja, guten Morgen, liebe Trainingsgemeinde. Das ist doch ein schöner Predigtstart. Gerade heute beginne immer am Startgerät. Lege ein Handtuch unter, wer weiß, vielleicht brauchen wir das auch heute für diesen Gottesdienst. Halte die Reihenfolge der Geräte ein und so weiter. Warum bringe ich diese leicht abgewandelten, vielleicht kennen Sie ja einige von euch, Regeln für ein Milon-Zirkel hier mit in den Gottesdienst und eröffne die Predigt damit? Zum einen geht mir ja der Ruf voraus, dass ich gerne sportive Predigten halte. Das stimmt, weil ich selber viel Freude am Sport habe und weil für mich der Sport, nun gerade das Laufen, davon verstehe ich einiges, in vielem ein wunderbares Gleichnis ist für Dinge des Glaubens, für Vorgänge aus dem Leben mit Gott. Ja, und ich bringe heute diese Regeln zu einem Sportgerät mit, die ich selber gut kenne. Ich habe sie ja schon oft gelesen, wenn ich mich schwitzend auf den Geräten da abmühe, weil mich eine Sache ganz besonders anspricht, ich könnte fast sagen anspringt, nämlich die sogenannte neunte Regel. Wie heißt sie? Viel Spaß und viel Erfolg. Das sprang mich an und das hat mich so beschäftigt bei meinen Trainingsübungen, dass ich es sogar für predigtwürdig hielt. Da ist der Gedanke für diese Predigt ja mir geschenkt worden, dass da ein ganzes Regelwerk, 8 Regeln, sportive Regeln für die Benutzung der Geräte, mit der Aufforderung endet und nun viel Spaß dabei, wenn du dich an diese Regeln hältst. Soweit erstmal. Jetzt machen wir einen Szenenwechsel und schauen auf diese beiden Verse aus dem Psalm 103, von denen der zweite der Wochenspruch für diesen Sonntag und für diese neue Woche ist. Aber ich nehme erstmal beide zusammen. Der Wochenspruch, weiß nicht, wer es von euch kennt, in der Kirche, aus der ich komme, gibt es diese sogenannten Wochensprüche, es sind markante Bibelworte, jeweils für einen Sonntag und, oder auch für die zweiten Feiertage dort, wo sie existieren. Also ein Bibelwort, was das Thema dieses Sonntags und die Woche, die mit ihm beginnt, besonders profiliert. Ja, unser Wochenspruch, dieser zweite Vers aus dem Psalm 103, und ich nehme jetzt beide Verse zusammen, weil sie ja im Grunde auch zusammengehören, sind eine wunderbare Aufforderung zum Gotteslob. Das aufmunternde Selbstgespräch der Seele ist nicht zu bremsen, es bricht auf, bezieht die ganze Person mit ein und öffnet sich begeistert für das Lob unseres wunderbaren, heiligen und einzigartigen Gottes. Lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Und es wird noch einmal verstärkend wiederholt, lobe den Herrn meine Seele. Und zugleich geht jetzt bewusst der Blick auf uns zurück und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Welch eine faszinierende Fülle steckt in dieser Aufforderung zum Gotteslob. Wir wollen es bewusst in die Gebärde umsetzen. Ich erhebe meine Hände, lobe den Herrn meine Seele. Und jetzt gehe ich sozusagen in mich hinein und nehme mein ganzes Inneres mit und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Alles, wirklich alles, das Gute, die Dankbarkeit, das Staunen, aber auch das weniger Gute, eben auch unsere negativen Erfahrungen, unser Ärger, unsere Enttäuschung, auch unser Schmerz, all dies kann und soll zur Ressource des Gotteslobes werden. Alles, was in mir ist, lobe seinen heiligen Namen. Und indem dies geschieht, werden wir verwandelt. Was in das Lob Gottes hineingebracht wird, was wir in das Lob Gottes hineingeben, das kommt ans Licht, ins Licht seiner Gnade, seiner Barmherzigkeit, seines Friedens und seiner Freude. Gott loben hat eine tiefe therapeutische Wirkung. Das Gotteslob macht Gott groß, gibt ihm die Ehre, die ihm zusteht und gebührt. Und gerade so macht das Gotteslob unsere Seele gesund. Darum heißt es in einem prägnanten Spruch, ganz zutreffend: Loben zieht nach oben und Danken schützt vor Wanken. Und so geht es auch mit dem nächsten Psalmvers, unserem Wochenspruch, weiter. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Hat der erste Vers das Gotteslob unter dieser therapeutisch ganzheitlichen Sicht des Menschen zum Thema gemacht: Alles, was in mir ist, lobe den Herrn. Alles in meinem Leben ist Material fürs Gotteslob. So wird in der wiederholten Aufforderung des Gotteslobes der andere Aspekt besonders betont, nämlich die Dankbarkeit. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das Gotteslob will immer, und deswegen ist es schön, dass du uns das hast aufschreiben lassen, liebe Manuela, das Gotteslob will immer mit unserer persönlichen Geschichte verknüpft sein. Das Gotteslob will und fördert die dankbare Erinnerung. Und damit ist uns aber auch zugleich vor Augen geführt, was für uns Christen die größte Gefährdung des Gotteslobs und damit des lebendigen Glaubens, des echten, ausdauernden Gottvertrauens ist, nämlich die Vergesslichkeit. Wir vergessen leicht, aus welchen Gründen auch immer, wir vergessen leicht das Gute, das Gott schon so oft für uns, an uns und durch uns getan hat. Wir vergessen einfach den Segen, mit dem der Herr Jesus schon uns so reich beschenkt hat, bewahrt hat, geleitet hat. Irgendwie wird dann alles gedankenlos selbstverständlich oder es versackt in all dem, was uns gerade beschäftigt. Mich erinnert diese Vergesslichkeit an die Beschreibung, die uns Jesus im Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld gibt. Ich hoffe, ihr seid bibelfest genug, dass ihr wisst, wovon ich rede. Also dieses Gleichnis, das Jesus erzählt, dass das Reich Gottes wie ein Sämann ist, der die Saat aussät, und diese Saat fällt auf vier unterschiedliche Böden. Und einer davon ist dieses: die Saat fällt unter die Dornen. Das sind Menschen, die zuerst aufmerksam und mit Freude hören und empfangen. Aber wenn die Sorgen, der Reichtum, die Annehmlichkeiten, und ich setze bewusst in Verlängerung des Sinnes hinzu, der Stress des Lebens zunehmen, werden sie erstickt und bringen nichts zur Reife. Das ist die Vergesslichkeit, das ist die Gedankenlosigkeit, die Undankbarkeit. Gedankenlosigkeit und Undankbarkeit hängt ja schon auch vom Wort her zusammen, Gott gegenüber. Das ist die Vergesslichkeit für das, was Gott uns schon Gutes getan hat. Und diese Vergesslichkeit nimmt dem Glauben die lebendige, die persönliche Gotteserfahrung, macht ihn erst gedankenlos, dann sprachlos und müde, und irgendwann erstickt dieser Glaube an seiner eigenen Vergesslichkeit, an seiner undankbaren Vergesslichkeit. Also, was ist die größte Kraft, der beste Schutz gegen die Vergesslichkeit, gegen die Gottesvergessenheit? Das stetige, sich erinnernde, dankbare Gotteslob. Wir wollen nicht vergessen, was Gott, was unser guter Hirte uns schon Gutes getan hat und Gutes tut. Amen. Ich bin noch nicht fertig. Ihr sollt auf dieses Amen mit Amen antworten. Jawohl. Und vielleicht haben wir nachher, nachdem wir es persönlich ja schon gemacht haben, wenn wir da noch bei den Stehtischen zusammen sind, die Möglichkeit, das ein oder andere, was wir aufgeschrieben haben, einem anderen zu erzählen. Das ist auch wichtig, dass wir es aussprechen, was Gott uns Gutes tut. Das größte Geschenk, liebe Geschwister, das Beste, was Gott an uns und für uns getan hat, ist, dass er für uns seinen Sohn, Jesus Christus, in unsere Welt geschickt hat. Dieses Gute ist nicht zu überbieten. Er vergibt uns unsere Schuld und nimmt uns hinein in sein Leben, der Liebe und der Treue, das stärker ist als der Tod. Er verwandelt die Last und die Schuld und die Orientierungslosigkeit unseres Lebens in Segen und in seinen guten Weg. Du führest mich auf rechter Straße, so heißt es im 23. Psalm. Du führest mich auf rechter Straße um deines Namens willen. Und er beschenkt uns mit seiner Ewigkeit. Er macht uns fähig, ihm nachzufolgen, und er macht unser Leben reich. Und wenn wir in dieser treuen Liebe Jesus nachfolgen, unser Leben von ihm prägen lassen, dann treffen wir ganz selbstverständlich und ganz neu auf die 10 Gebote der Bibel. Der Prediger des letzten Sonntags hat das erste Gebot ja schon so gut verständlich eingeführt. Also wenn wir Jesus nachfolgen, treffen wir auf den positiven Zusammenhang von Liebe und Gebote. Das ist ein Zusammenhang, den unsere Kultur schon seit einigen Jahrzehnten weitgehend aufgelöst hat. Unter der Parole, Liebe kennt keine Gebote, Liebe kennt keine Ordnungen, Liebe kennt keine Grenzen, sie braucht sie auch nicht. Liebe ist doch etwas so Fantastisches, das kann und darf doch nicht in kleinliche Gebote gepresst werden. Liebe ist über jedes Gebot erhaben, Liebe darf sich alles erlauben. Diesem romantischen, über jedes Gebot erhabene Liebesverständnis widersprechen wir Christen entschieden. Denn in der Nachfolge Jesu, in seiner Liebe, erkennen wir das wunderbare Geschenk der 10 Gebote, der Gebote Gottes. Diese Gebote, die ja selber aus der Liebe Gottes kommen. In einer Kultur, die eine Liebe propagiert, die sich alles erlauben darf, und diese Kultur umgibt uns, bestehen wir Christen darauf, dass die Liebe Gottes und die 10 Gebote Gottes untrennbar zusammengehören. Jesus lehrt und schenkt uns die Liebe, die gerne, die mit Freude nach den Geboten Gottes lebt. Und jetzt kommen wir zurück auf unsere Zirkelregeln, also Regeln für das Zirkeltraining. Denn was mich daran so fasziniert hat, war ja genau dies. Da kommen 8 Regeln daher, wie man sich verhalten soll, die ich sofort natürlich als Freiheitsberaubung empfinden kann. Schon wieder werde ich gemaßregelt, schon wieder werde ich eingeengt. Aber nein, diese Regeln enden mit viel Spaß und viel Erfolg. Das wird mir gewünscht. Also, dass es mir gerade mit diesen Regeln Freude macht, vielen Dank, dass es mir gerade mit diesen Regeln Freude macht zu trainieren, dass es mir gut tut. Das ist es. Die Regeln, die Gebote wollen mir die Freude am Training im Zirkel eröffnen und bewahren. Und genauso ist es auch im Glauben, also im geistlichen Sinn. Jesus und seine Liebe machen mir Freude am Leben nach Gottes Geboten. Ich erfahre, dass diese Gebote mir gut tun, dass sie mir einen großen Reichtum des Segens Gottes erschließen und schützen. Die Gebote haben immer diese beiden Seiten, sie erschließen mir etwas und sie schützen es zugleich. dass Freiheit und Grenze zusammengehören, diese tiefe geistlich-menschliche Erfahrung. Gottes Gebote sind ein wunderbares Geschenk an mich. Und wir wollen im Namen Jesu nicht vergessen, was er uns mit den Geboten Gutes getan hat. Können wir auch wieder Amen sagen. Amen. Ich bin immer noch nicht fertig. Könnt ihr noch? Okay, ich auch. Wir schauen uns diese Gebote jetzt kompakt an, und zwar jeweils in drei Gruppen zusammengefasst. Uns liegt die Form vor, die in 5. Mose 5 berichtet wird. Es gibt ja in den 5 Büchern Mosen 2 Berichte der 10 Gebote, 2. Mose 20. Das ist sozusagen die erste im originalen Ablauf. Und in 5. Mose, also das 5. Buch Mose, ist ja eine große rückblickende Predigt des Mose auf diesen ganzen Weg Gottes mit seinem Volk. Und da werden die Gebote auch nochmal entfaltet, berichtet, und diese Version haben wir jetzt, 5. Mose 5, genau. Unsere erste Gruppe der 10 Gebote, das sind 3 beziehungsweise 4 Gebote, die sich unmittelbar auf Gott und seine Offenbarung beziehen. Am vergangenen Sonntag haben wir schon ausführlich über das erste Gebot gehört. Noch ein Satz zur Zählweise. Also die katholische und die lutherische Kirche hat die Zählweise, dass die ersten 3 Gebote, also das Gebot, die lassen quasi ein Gebot weg, indem sie es dem ersten zuordnen, nämlich das sogenannte Bilderverbot. Wenn ihr es hier seht, also du sollst dir kein Bildnis machen, ist in der katholisch- und lutherischen Tradition dem ersten Gebot zugeordnet. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und in der reformierten Tradition, und die FEG ist näher an der reformierten Tradition, ist das bewusst ein eigenes Gebot. Dadurch kommt man dann auf 4 Gebote im ersten Teil. Und dann bei dem letzten Gebot ist in der katholisch-lutherischen Variante ist das unterteilt und in der reformierten zusammengefasst. Also ich nehme, lange Rede, kurzer Sinn, die reformierte Tradition, damit ich hier keine Irritationen auslöse. Also, diese ersten 4 Gebote, die sich unmittelbar auf Gottes Offenbarung beziehen. Und hier im ersten Gebot geschieht die Grundlegung: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat, heraus aus der Knechtschaft. Gott stiftet die Beziehung zu seinem Volk, und zwar als exklusive Beziehung der Treue. Ich, der Herr, das Ich Gottes ist der Anfang. Ich, der Herr, der Heilige, der Bedingungslose, der einzig Wahre, der Schöpfer des Universums. Ich bin dein Gott, der dich befreit hat aus dem Sklavenhaus, aus der Knechtschaft Ägyptens, der dich berufen und exklusiv erwählt hat. Gott stiftet den Liebesbund mit Israel, und zwar den Liebesbund der Treue. Darum braucht Israel keine anderen Liebhaber. Israels Gottesverhältnis soll nicht promiskuitiv, soll nicht ehebrecherisch sein, sondern treu, begeistert und keusch. Gott allein genügt. Darum heißt der zweite Teil des ersten Gebotes: Du sollst keine anderen Götter, keine anderen Liebhaber, keine verführerischen Bilder neben mir haben. Du brauchst sie nicht. In diesem grundlegenden ersten Satz des ersten Gebotes, liebe Freunde, ist das ganze Evangelium enthalten, das das Alte und das Neue Testament umschließt. Der Gott, der die rettende Beziehung der exklusiven Treue zu Israel gestiftet hat. Derselbe Gott sagt im Neuen Testament: Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe diese Welt so sehr geliebt, dass ich meinen einzigen Sohn, mein Ein und Alles hingab in und für diese Welt, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern die Fülle des ewigen Lebens haben. Wollt ihr andere Götter neben mir haben? Warum? Ihr braucht sie doch nicht. Und so können wir mit Staunen und großer Freude erkennen, dass und wie Gott selber in Jesus Christus die rettende und befreiende Beziehung für uns, für alle Menschen geschaffen hat. Was für Israel zuerst galt, das ist nun in Jesus, dem Sohn Gottes, für uns alle geschehen. Die Erlösung ist da. Und indem wir in diese Gottesbeziehung hineingehen oder besser uns hineinnehmen lassen, das heißt, unsere Erlösung durch Jesus Christus, den Befreier, dankbar annehmen, wird unser ganzes Leben zu einem Gotteslob der Dankbarkeit. Es wird sozusagen umgekrempelt. Jetzt kommt der Werbeblock. Ich weiß nicht, wer von euch dieses Buch schon kennt. Ich werbe hemmungslos dafür. Es ist von Daniel Böcking. Ein bisschen Glauben geht nicht, wie Gott mein Leben umkrempelt. Es ist auch erst, soweit ich weiß, wenige Wochen alt. Der Daniel Böcking ist Journalist, der bei Bild arbeitet und der eine faszinierende Geschichte erzählt, wie der lebendige Gott in sein Leben hineinkommt und sein Leben umkrempelt, genau in diesem Sinne, dass sein Leben zu einem Gotteslob der Dankbarkeit wird. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Also dieses Buch lege ich euch ans Herz. Ist auch, denke ich, für Hauskreise eine ganz tolle Lektüre. Auch für erfahrene Christen, ich halte mich für einen erfahrenen Christen, ist es spannend, dieses Buch zu lesen. Wisst ihr, das ist so ähnlich, also wir sind ein altes Ehepaar, sind jetzt 42 Jahre verheiratet. Und wenn man so als altes Ehepaar so ein verliebtes, junges Pärchen sieht, das tut einfach auch gut. So, okay. Also, aus dieser Dankbarkeit heraus ist es uns eine Freude, die Weisheit der Gebote Gottes zu ergründen. Denn die Gebote Gottes sind wirklich auch Gottes Weisheit. Es ist klug, nach diesen Geboten zu leben. Die Weisheit der Gebote Gottes zu ergründen und nach ihnen zu leben. Also viel Spaß und viel Freude und viel Erfolg bei den 10 Geboten. Wieder kann ich Amen sagen, aber ich bin immer noch nicht fertig. Ich erwähne noch 2 Beobachtungen zu dieser ersten Gruppe. Es ist ja eine sehr gewaltige auch Textfülle, auf die ich natürlich nicht eingehe, aber 2 Beobachtungen sind mir doch besonders wichtig. Gott legt uns besonders die Heiligung seines Namens und die Heiligung seines Feiertages ans Herz. Die Heiligung des Namens Gottes geschieht, das wissen wir, natürlich wesentlich durch das Gebet. Als lutherischer Theologe kann ich mir es nicht verkneifen, euch die Erklärung Martin Luthers zu diesem Gebot vorzutragen. Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir bei seinem Namen nicht fluchen, schwören, zaubern, lügen oder trügen, das ist die Negativseite, sondern ihn allein in allen Nöten anrufen, beten, loben und danken. Die Heiligung des Gottesnamens geschieht durch das Gebet, durch unser Gebet, aber sie geschieht auch durch unser ganzes Leben. Wir sind Christen und unsere Umgebung weiß das ja in der Regel, es fängt ja in der Familie schon an, und wir tragen damit den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Darum lasst uns darauf achten, dafür beten und so leben, dass Menschen nicht durch unseren Weg, durch unser Verhalten, durch unser Leben den Weg zu Jesus verbaut bekommen. Dass Gott uns auch die Heiligung seines Feiertages ans Herz legt, das ist uns evangelischen Christen oft weniger bedeutsam. Und doch wissen wir, dass für die Juden in ihrer fast 1900-jährigen Diaspora, in der sie als kleine Minderheiten in ganz anderen Mehrheitskulturen lebten und leben mussten, gerade die freudige Heiligung des Sabbats gegen jede Vergesslichkeit im Rhythmus der Woche, im Rhythmus der 7 Tage, dass diese Heiligung des Sabbats ihnen immer wieder zeigte, wer Gott für sie ist und wer sie für Gott sind. Am Sabbat hat sich die jüdische Identität über fast 2 Jahrtausende festgemacht. Und ich bin davon überzeugt, liebe Freunde, dass die Heiligung des Sonntags für uns Christen in gleicher Weise gilt. Der Sonntag löst sich zurzeit gesellschaftlich, kulturell und ökonomisch auf. Und wir erleben, ähnlich wie die Judenheit, dass wir selber zur Diaspora werden. Wir bekommen Schritt für Schritt den Sonntag gestohlen. Wenn wir Christen ihn nicht als Tag des Herrn, als Siegestag der Auferstehung, in dankbarem Gotteslob, in fröhlicher Gemeinschaft und in heiligem Nichtstun begehen, dann löst er sich auch für uns auf. Wir entscheiden also darüber, ob der Sonntag für uns ein Tag der Heiligung bleibt. Und eins ist gewiss, das gilt natürlich auch für unsere Gesellschaft und unsere Kultur, aber es gilt erst recht für uns, wir verlieren sehr viel, wenn wir den Segen des Sonntags verlieren. Nun kommt unsere zweite Gruppe der Gebote, die drei Gebote 5-7. Die schon in ihrer Anordnung eine tiefe Weisheit offenbaren. Im fünften Gebot, zusammengefasst, du sollst deine Eltern ehren, geht es um die Familie im Generationenzusammenhang. Es geht, kurz gesagt, um den Friedensschluss zwischen den Generationen. Dass Eltern und Kinder sich gegenseitig achten und wertschätzen. Dass sie sich nicht gegenseitig das Leben neiden, dass sie keine Rivalen im Segen Gottes sind, den sie dadurch zerstören, sondern dass sie das schöne Wort aus dem 1. Petrusbrief beherzigen, dienet einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, beziehungsweise die er in dieser Lebensphase leben kann. Dieses Generationengebot macht uns deutlich, dass nach Gottes Willen Kinder und Eltern, Großeltern und Enkel und natürlich die Geschwister gehören da auch mit hinein. Nach Psalm 133 heißt es ja, dass dort, wo Brüder und Schwestern einträchtig beieinander wohnen, Gott seinen Segen in Fülle gibt. Also, dieses Generationengebot macht deutlich, dass wir in den Familien einander zum Segen bestimmt sind und nicht zum Fluch. Dabei ist ein wesentliches Werkzeug des Segens die Vergebung. Denn dauerhafter Friede ohne Vergebung, das wissen wir gerade aus unseren Familien am allerbesten, dauerhafter Friede ohne Vergebung ist nicht möglich. So schenkt uns Gott Freude an der Familie durch dieses Gebot. Und das Gleiche gilt nun auch für das siebte Gebot. Du sollst nicht Ehe brechen. Wie ist es heute umkämpft, gerade auch von dieser romantischen Liebe, die sich alles erlaubt, die nichts von Ordnungen und Grenzen hält. Positiv heißt dieses Gebot, die Ehe ist der dauerhafte, von Gott gestiftete Friedensschluss von Mann und Frau in der Exklusivität von Liebe und Treue. Die Ehe von Mann und Frau, und ich sage es ganz bewusst, eine andere gibt es nicht, ist Gottes Konzept. Der Bundesschluss Gottes mit Israel, wir haben es am ersten Gebot gesehen, beziehungsweise die liebevolle Hingabe von Jesus Christus an und für seine Gemeinde, befähigt uns zur liebevollen Treue. Es ist das Basismodell für die monogame Ehe von Mann und Frau. Gott lässt uns immer wieder die Kraft und das Wunder, gerade auch in unseren Ehen, der Vergebung erfahren. Und er schenkt uns die Freude an der Kunst, miteinander zu wachsen, sich zu entwickeln und, so Gott will, miteinander alt zu werden. Und nun umrahmen die Freude an der Ehe und die Freude an der Familie das sechste Gebot, du sollst nicht töten. Das ist doch auffallend. Was sagt uns dies? Der Friedensschluss der Generationen und der Friedensschluss von Mann und Frau schaffen einen Raum, in dem wir das Leben als Geschenk und als Herausforderung erleben und lernen. Und dies geschieht elementar im Nahbereich der Familie. Denn das Gebot, du sollst nicht töten, sagt ja positiv, wie schön und wertvoll das Leben als Gottesgabe ist. So ist das sechste Gebot die wunderbare Anleitung, unser Leben mit Freude und Dankbarkeit, mit Wertschätzung und Verantwortung zu leben. Also jeden Tag neu aus Gottes Hand zu empfangen und dabei selbst zum Hüter des Lebens zu werden. Bis wir dort sind, liebe Geschwister, wo wir den Herrn in seiner Ewigkeit ohne Ende loben werden. Und nun bleibt zum Schluss noch unsere dritte Gruppe der Gebote. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht begehren, beziehungsweise du sollst nicht neidisch sein. Dabei ist das letzte Gebot, das uns vor der zerstörerischen Falle des Neides bewahrt, auf wunderbare Weise mit dem ersten Gebot verbunden. Denn das erste Gebot sagt ja, ich bin der Herr, dein guter Hirte, ich bin dein Versorger, dir wird nichts mangeln, du brauchst keine Angst zu haben, dass du zu kurz kommst, ich kümmere mich um dich. Weil der Herr, unser Gott, unser guter Hirte ist, bei dem uns nichts mangelt, darum brauchen wir nicht neidisch zu sein. Darum können wir dankbar und zufrieden sein mit dem, was wir haben und anderen mit Freude gönnen und anerkennen, was sie haben. Das zehnte Gebot weist uns ein in die täglich neue Kunst der Herzenszufriedenheit. Und eine besondere Freude, liebe Freunde, ein echter Schatz ist der zufriedene alte Mensch. Es gibt ja immer mehr ältere Menschen. Ob es immer mehr zufriedene Ältere gibt, ist eine zweite Frage. Eine besondere Freude ist der zufriedene alte Mensch, der dankbar auf sein Leben zurückschaut, der die Einschränkungen des Alters mit Gelassenheit erträgt und in dessen Herz eine große Hoffnung auf das ewige Leben glüht. So ein alter Mensch möchte ich auch gerne werden. Wo die Zufriedenheit, die Dankbarkeit, das stetige Gottvertrauen im Herzen lebt, dort wird sogleich der Sumpf fürs Stehlen, fürs Betrügen, fürs Lügen trockengelegt. Und wo es doch einmal passiert, kann der Mut, um Vergebung zu bitten bzw. zu vergeben, häufig die Lage klären und wieder befrieden. Mit der Freude an den Zirkelregeln haben wir begonnen. Das Halten von Geboten gut ist und Spaß machen kann. Wir kamen auf das Psalmwort, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was ihr Gutes getan hat. Wir haben erkannt, wie sehr Gott uns mit seinen Geboten Gutes tut. Wir wollen von Herzen dankbar für sie sein und nehmen jetzt als elftes Gebot mit, in Jesu Namen ran an die 10 Gebote und viel Spaß und Erfolg dabei. Amen. Jetzt ist mein Amen auch der Schluss.